Ich habe mir ein spannendes, du kannst die erste Folie schon zeigen, ein provokatives Thema rausgesucht. Propagandist und Christ. Passt das überhaupt zusammen? Also jemand, der Propaganda macht, provoziert und Christ ist, passt das zusammen? Ich weiß nicht, wahrscheinlich haben es die meisten mitbekommen. Du kannst die nächste Folie zeigen, dass Charlie Kirk umgebracht wurde. Und ich hatte ihn vorher schon mal, ich hatte die Monate vorher schon mal, bin auf seine Videos gestoßen und fand die spannend, weil er über christliche Themen diskutiert hat. Und ja, auch christliche Werte verteidigt hat. In Deutschland hat man vor allem die politische Seite von ihm, ist auf die politische Seite eingegangen. Das gar nicht so am Anfang gecheckt, dass der so krass politisch war. Entweder habe ich es nicht gecheckt oder ich habe mich einfach auf die christlichen Dinge fokussiert. Genau, in Deutschland wurde er als rechtskonservativ, auch rechtsradikal, manchmal rassistisch eingeordnet, wo ich gedacht habe, okay, so habe ich den jetzt gar nicht eingeordnet. Ich fand es einfach spannend, was der über Themen gesagt hat, wie Abtreibung, Gender, Ideologie und Israel, ein Israel-Konflikt. Und ja, wenn man diese Themen allein hört, Gender, Abtreibung und Israel-Politik, dann merkt man schon, da ist ziemlich viel, ja, Pulver steckt da drin. Und das spaltet so, also hat Potenzial, die Gesellschaft zu spalten. Und man hat es, also in den Medien sagt man schon, dass in Amerika es noch mehr gespalten ist wie hier in Deutschland. Wenn ich den Medien glaube, dann nehme ich das mal so hin. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass da recht viel Pulver drin ist in dieser, ja, in Amerika mit diesen großen zwei Parteien, Demokraten und Republikaner. Und ja, und er hat trotzdem, hat er gesagt, er ist Christ. Passt das überhaupt zusammen, wenn er die Gesellschaft so spaltet mit dem, was er sagt? Jesus hat mal gesagt in Matthäus 10, Vers 34, die Folien gehen irgendwie nicht. Okay, passt. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern Spaltung. Oder Lukas schreibt es in 12, Vers 51. Meint ihr, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf Erden? Nein, sage ich euch, sondern Zwietracht. Es klingt erstmal schockierend. Wie kann das sein? Das passt jetzt nicht wirklich zu Christen, zu Liebe, zu Freiheit. Wie passt es denn zu Jesus, dass er Spaltung bringt oder Zwietracht? Aber wenn wir in die Bibel reinschauen, dann merken wir, die Bibel konfrontiert uns, die konfrontiert jeden von uns. Sie sagt eigentlich zu dir, hey, du hast es verkackt, du bist schuldig und du schaffst es nicht allein. Und ich glaube, wenn man das jemand sagt, hey, du hast es verkackt, du bist schuldig, ich glaube, das hört, glaube ich, keiner so gerne. Aber die Bibel spricht es halt aus. Und sie sagt, hey, du brauchst Hilfe. Ich brauche doch keine Hilfe. Ich schaffe das allein. Hey, du musst dein Ego aufgeben. Die Bibel ist ziemlich radikal und ja, auch polarisierend. In 2. Timotheus 4, 3 bis 4 schreibt Paulus zu Timotheus: Denn es wird eine Zeit kommen, dass sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern sie nach ihren eigenen Begierden Lehren beschaffen, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren vor der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zuwenden. Mit anderen Worten, die Wahrheit Gottes schmeckt ihnen nicht und deswegen machen wir uns eigene Ordnungen, die uns dann quasi selber besser gefallen. Wie zum Beispiel, wann beginnt das Leben? Ich will Spaß und ich will Freiheit und ich will Sex ohne Konsequenzen haben. Und ich will und mein Körper, und deswegen ist es meine Entscheidung. Klingt eigentlich plausibel, mein Körper, meine Entscheidung. Was soll da schon dagegen sprechen? Naja, dass wenn man Sex hat, auch ein Leben entstehen kann. Und wenn Eizelle und Samen zusammenkommen, dann entsteht ein neuer Mensch und ein neuer Körper. Und ich habe mal gegoogelt, was so entsteht in 12 Wochen. Bis 12 Wochen darf man noch abtreiben in Deutschland. Da ist schon Herzschlag da, Kreislauf, Organe, Finger und Zehen. Den Menschen kann man schon erkennen. Und wann entsteht die DNA? DNA steht bei Verschmelzung von der Eizelle und dem Samen. Da beginnt eigentlich schon das Leben. Wie in einem Samenkern, wo der ganze Baum schon drin ist, ist in der Verschmelzung und in der DNA alles, was den Menschen später mal ausmacht, oder vieles, sage ich mal, Körpergröße, die Haarfarbe, die Augenfarbe, auch die Persönlichkeit, steckt da alles schon drin. Und das sagt uns auch die Bibel: Ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich erkannt. Ehe du geboren wurdest, habe ich dich geheiligt. Sagt Gott zu Jeremia in 1, Vers 5. Genau, Gott sagt da: Hey, ich kannte dich schon, bevor du eigentlich gebildet wurdest, bevor du im Leib deiner Mutter warst. Gott hat die DNA, so wie er dich wollte, perfekt hineingelegt und quasi zusammenschmelzen lassen. Und diese Wahrheit ist polarisierend. Eine andere Wahrheit, die gerade sehr rumgeht, ist Gender-Identität. Ich kann doch sein, wer ich will. Ich bestimme mein Geschlecht. Klar, da steckt irgendwie auch die Suche nach Anerkennung, nach Identität, irgendwie die Suche, wer bin ich? Man merkt irgendwie vielleicht, hey, ich fühle mich da nicht wohl. Und alles, und es gibt gute Gründe, warum, oder Gründe, wo Menschen da eben, ja, sich danach ausstrecken. Aber das Problem ist, wenn man die Ordnung, die Gott gegeben hat, und Gott hat da eine Ordnung gegeben und hat gesagt: Hey, ich hab den Menschen geschaffen als Mann und Frau, dann wird es diese Identität nicht füllen. In den anderen Dingen werden wir diese Identität nicht finden. Vielleicht findest du ein bisschen Anerkennung, wenn man in diesen Gruppen unterwegs ist. Aber dieses Loch wird man letztendlich nicht füllen, weil nur Gott gibt Identität. Und der sagt, ich habe dich gewollt und geliebt. Und ja, und das heißt trotzdem, hey, ich muss mich unterordnen unter eine Ordnung, die vielleicht Gott gegeben ist und die ich nicht beeinflussen kann. Was natürlich auch irgendwie eine Botschaft ist, unterordnen, die nicht leicht zu verdauen ist, sage ich mal. Und sowas spaltet natürlich die Gesellschaft. Genau. Ein Thema, was ich auch ab und zu mal von ihm gehört habe, ist Israel. Darauf werde ich nicht groß eingehen, aber einfach das zu wissen. Hey, in der Bibel steht, Juda und Jerusalem wird als Laststein für die Völker da sein. Also so ein Stein, wo man sich ständig den hochheben will und wegtragen will, aber die Leute schaffen es nicht und reißen sich da auf. Und es steht dran, dass halt, dass Israel auch gehasst werden wird. Und ja, wenn man da einfach die Politik sieht, wenn man auch die Gesellschaft sieht, wie auch Judenhass immer da ist, dann ist es ein Thema, was polarisiert und ich sage, hey, ich stelle mich trotzdem zu Israel. Auch wenn ich die Politik nicht immer gutheiße, stelle ich mich zu Israel und segne sie. Ich fand es echt bewundert, wie Charlie Kirk einfach diese heißen Themen angefasst hat, egal welche es waren. Auch wenn ich vielleicht wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich nicht alle Punkte von ihm unterstreichen würde. Er hat auch über andere Themen gesprochen, die ich mir nicht so angeschaut habe. Und trotzdem hat er diese Themen angefasst und verteidigt. Und ich habe mir früher immer gedacht, hey, warum ist es wichtig, dass wir darüber reden? Warum ist es, kann ich die anderen nicht quasi so leben lassen, wie sie wollen? Warum muss ich da reinsprechen? Warum muss ich da Spaltung oder ja, irgendwie vielleicht auch Gegenwehr erzeugen? Weil ich tue das, wenn ich die Wahrheit von der Bibel ausspreche, die anderen, wo ich weiß oder denke, die könnten anderen nicht schmecken, dann kommt Gegenwehr. Warum muss ich das machen? Oder warum könnte ich das machen? Sollte ich das machen? Es gibt ein paar alttestamentliche Bibelstellen, die ich mir gerade nochmal rausgeschrieben habe. Ich muss die jetzt entziffern. Das ist Altes Testament, aber es gilt immer noch. Hosea 4, Vers 6. Zugrunde geht mein Volk, weil es ohne Erkenntnis Gottes ist. Sprüche 14, 34. Gerechtigkeit erhöht ein Volk, aber Sünde ist das Verderben des Volkes. Sprüche 29, 18. Wo keine Offenbarung ist, wird das Volk zügellos, wohl aber dem, der das Gesetz bewahrt. Ich glaube, dass es schon einen Unterschied macht, dass wir die Wahrheit sagen. Es kommt Gegenwehr, aber manche werden sich auch werden das checken. Hey, in der Bibel ist Wahrheit. In der Bibel, da steckt Wahrheit drin. Und klar spaltet es, aber ich glaube auch, dass es gute Samen gibt. Weil woher sollen die Jüngeren oder die nächste Generation vielleicht checken, dass bestimmte ja, gesellschaftliche Normen falsch sind? Und das Zweite ist, Jesus hat auch die Wahrheit rausgehauen. Wahrscheinlich noch mal krasser als Charlie Kirk, wenn er sagt, ich bin die Wahrheit. Ist auch so ein Ding der heutigen Zeit, jeder findet seine eigene Wahrheit gefühlt oder naja, ich lasse dich mit deiner Wahrheit stehen und du lässt mich mit meiner Wahrheit stehen. Aber Jesus hat gesagt, ich bin die Wahrheit. Und es schließt manchmal halt, und es schließt anderes aus. In Johannes 7, Johannes 9 und Johannes 10 macht Jesus was oder predigt was. Und, so, und dann steht immer da, und es gab Streit oder es gab Diskussion oder die Menge spaltete sich, weil sie uneins waren über das, was er getan hat. Also Jesus, könnte man jetzt provokativ sagen, ist ein Spalter. Das ist natürlich sehr provokant. Aber es ist halt so, überall wo Jesus auftaucht und wo wir die Wahrheit von Jesus sagen, da stellen wir die Menschen vor eine Entscheidung. Zwar diese Entscheidung, glaube ich, vertraue ich dem, gehe ich dem nach, suche ich die Wahrheit oder lehne ich es ab? Und das bringt, und diese Entscheidung bringt Spaltung auch hervor. Wir waren, es gab das City of Light Event, und als ich einmal auf der Straße war, wir hatten einfach Lobpreis gemacht und immer wieder dazwischen gab es jemanden, der Zeugnis gegeben hat, und dann stand jemand ein bisschen weiter weg da, Oberkörper frei. Ich weiß nicht, ob er ein Bier in der Hand hatte oder eine Zigarette, und hat halt immer provokant irgendwas reingeschrien. Und hat, der hat, also er war provoziert von dem, was gesagt wurde, und hat, wollte gegen provozieren. Und dann später sind ein paar Leute zu ihm hin und haben dann mit ihm normal geredet, halt zu viert oder zu dritt oder zu zweit. Und dann hat sich, also ich habe nicht mitbekommen, was er geredet hat, aber man hat sich wirklich gemerkt, der hat sich verändert. Auch wenn er am Anfang wahrscheinlich provoziert wurde von dem, was die gesagt haben, weil es die Wahrheit war. Aber der hat sich verändert. Er hat sich dann angezogen, er ist dann zu der Gruppe hingekommen und hat zugehört bei den nächsten Leuten. Und man hat wirklich gemerkt, da hat sich was verändert. Und manchmal ist es so, dass wir wollen nicht spalten, wir wollen eigentlich Frieden reinbringen. Aber manchmal ist es gut, wenn wir die Wahrheit klar sagen, und es bringt manchmal Spaltung rein und wir denken, hey, was haben wir jetzt getan? Aber manchmal ist es ein Punkt, wo Leute im Nachhinein nachdenken und dann merken, hey, da steckt Wahrheit dahinter. Es war auch mal ein Gast bei einer Freizeit da, der genau das erzählt hat. Der ein Christ hat ihn immer angeredet und er wollte davon nichts wissen, hat sich auch nichts anmerken lassen, dass er da irgendwas Gutes rauszieht, sondern hat es einfach voll abgelehnt. Aber im Nachhinein hat er immer wieder drüber nachgedacht. Genau. Und wenn wir es nicht sagen, dann sind wir ein bisschen wie ein, wenn wir manchmal uns zurückhalten, und mir fällt es auch extrem schwer, immer wieder die Wahrheit rauszuhauen. Also mir fällt es wirklich nicht so einfach. Aber eigentlich sind wir dann wie ein Arzt, der weiß, okay, es gibt eine schlimme Diagnose, und ich sage, na, es wird schon alles. Es passt so. Ich glaube, so einen Arzt will man wahrscheinlich eher nicht haben. Und trotzdem verhalte ich mich manchmal so. Okay. Letzten Endes will natürlich Gott, dass wir schon Frieden bekommen. Aber er weiß, dass es zwischen Menschen das nicht geben kann, aber zwischen dir und Gott. Und dafür ist er gekommen. Ein Thema, was ich jetzt nicht mehr aufgreife, aber trotzdem diesen Satz noch ja, einfach droppen will. Jesus bringt Zerspaltung und hat gesagt, er bringt Spaltung in die Welt. Und trotzdem betet er für Einheit für die Christen. Und in Paulus und in den Briefen steht auch ganz oft, hey, ihr seid zur Einheit berufen. Und das ist ein kniffliges Thema, glaube ich, weil wir Christen ja trotzdem unterschiedlich denken über bestimmte Themen. Und trotzdem, ja, Jesus weiß, er wird Spaltung bringen in die Welt, aber Einheit will er für die Christen. Wie schaffen wir das manchmal? Ja, da kann ich jetzt nicht mehr viel eingehen, aber ich glaube einfach mit Liebe, mit Geduld, mit dem, was Gott uns gibt. Also, ich möchte noch mal kurz ein paar Punkte zusammenfassen. Gottes Wahrheit wird anecken. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das uns bewusst machen, dass wir anecken werden, auch wenn es uns nicht gefällt. Wir haben keinen Bock, also ich habe keinen Bock, ich glaube, viele von euch haben vielleicht auch keinen Bock, aber wenn wir die Wahrheit sagen, werden wir anecken. Und trotzdem sollten wir das tun. Und ja, fordert uns Gott einfach auch auf, die Wahrheit zu sagen. Und es führt immer zu einer Entscheidung. Glauben wir Jesus, glauben wir der Bibel oder glauben wir nicht? Wahrheit und Liebe ist kein Widerspruch. Man kann natürlich auch die Wahrheit in einem bestimmten Ton sagen. Ich finde es eigentlich ganz cool, wie Charlie Kirk mit den Leuten geredet hatte. Auch wenn das die Themen natürlich Pulver hatten, fand ich ihn respektvoll. Genau, ich hätte ihn jetzt nicht als Propagandist beschrieben, aber es, vielleicht würden das manche machen. Genau, und dann einfach die Überlegung, hey, wo gibt es so Situationen, wo ich eigentlich die Wahrheit sagen könnte, aber die Angst hält mich ab. Ich würde einfach kurz über Zeit geben, dass wir in die Stille gehen, kurz drüber nachdenken. Wo willst du, Gott, dass wir Licht sind? Wo willst du, dass wir ja Wahrheit sagen? Ich glaube, das letzten Endes das, was die Bibel sagt, was Jesus uns sagt, für jeden Menschen gut ist, auch wenn es hart manchmal klingt oder wenn es provoziert. Und ich möchte einfach da beten. Vielleicht sind ja ein paar Situationen auch gekommen. Vielleicht will jeder auch für sich einfach für Mut beten. Vater, wir sehen, dass du Dinge rausgehaut hast, unabhängig davon, was Leute denken. Dass du die Wahrheit gebracht hast, weil du die Wahrheit bist. Und du siehst, wie es uns manchmal geht, die wir eigentlich die Wahrheit kennen, die dich kennen. Und trotzdem, uns so schwer fällt, die Wahrheit zu sagen. Weil wir wissen, dass es aneckt. Weil wir wissen, dass es provoziert. Ich bete, dass du uns Mut schenkst, jedem Einzelnen, der es will. Dass du uns Mut schenkst, die Wahrheit zu sagen. Und nicht drüber nachzudenken, was könnten Menschen denken, sondern nur, was willst du von mir, Gott? Herr, ich bete, dass du auch zeigst, wo wir Wahrheit sprechen sollen, was die Wahrheit vielleicht in Punkten ist. Ich danke dir, dass du echt die Wahrheit bist und dass wir dich kennen und die Wahrheit in uns lebt. Und ich bete echt, dass das immer mehr rauskommt, dass wir echt dass wir nicht Ärzte sind, die die Diagnose nicht sagen, sondern wirklich sagen, hey, da geht's in eine falsche Richtung. Hilf uns da echt mit Mut und Gelegenheiten, deine Wahrheit zu sagen und zu verkünden. In Jesu Namen. Amen.